So, wir haben leider keine Kindergeschichte heute. Ich möchte euch alle herzlich von meiner Seite her auch begrüßen. Freut mich, euch zu sehen und dass wir wieder diese Stunde heute gemeinsam miteinander verbringen können. Wir haben heute ein, denke ich, spannendes Thema. Es wird nicht im Anschluss an die Themen sein, die wir jetzt in den vergangenen zwei Wochen im Forum Hofgarten hatten. Da ging es um Prophetie. Das war auch sehr spannend. Da geht es ja weiter jetzt am Donnerstagabend. Und ihr wisst, jetzt am Donnerstagabend kommt die Vortragsmappe, spiralgebunden, mit 50 Seiten, wo sie alle Gedanken, die ich mehr oder weniger erwähnt habe, dort festgehalten sind. Manchmal sogar ein bisschen mehr, als was wir in den Vorträgen gehört haben. So, die kommen, werden dann eine Mappe mit nach Hause nehmen können. Ja, wir haben jetzt, so langsam geht die Zeit zu Ende dieses Jahres. Die Adventszeit hat schon angefangen. Man merkt es schon, wenn man unterwegs ist, während der Woche. Am Nachmittag ist schon viel Stau auf der Straße. Es geht da kaum was weiter, schon aufgefallen. Und man ist dann froh, wenn im Januar alles ein bisschen wieder sich lichtet. Ja, wir haben einen Sabbattag heute. Und wir dürfen ausatmen, wir dürfen neue Kraft holen, wir dürfen auftanken für die kommende Woche. Bevor wir in das Wort Gottes hineintauchen, möchte ich noch ein Gebet mit euch sprechen. Unser Vater im Himmel, danke, dass wir heute da sein dürfen, dass du uns diesen Tag schenkst. Es ist gar nicht selbstverständlich, dass wir heute am Leben sein dürfen. Aber du hast uns diesen Tag anvertraut. Wir bitten dich, dass wir spüren dürfen, wer du uns dabei auch segnest. Und jetzt, wenn wir dein Wort aufschlagen möchten, Kraft aus deinem Wort bekommen möchten, dann bitten wir dich, dass wir das ablegen können und abschalten können, was uns vielleicht von der Woche beschäftigt. Dass wir unsere Gedanken auf dich ausrichten können und jeder für sich das mit nach Hause nehmen kann, was er oder sie heute gerade braucht. Schenk doch mir ein reines Herz und reine Lippen, dass es nicht meine Worte sind, sondern dass alles, was gesagt wird, deinem Geist und deinen Gedanken entsprechen. Und darum bitten wir dich in deinem Namen, Herr Jesus. Amen. Hast du schon mal den Wunsch gehabt, Gottes Kraft zu erleben? Wahrscheinlich ist es eine überflüssige Frage. Wer möchte nicht in seinem Leben Kraft erleben? Spüren, dass da wirklich etwas ist, was uns vorwärts bringt im Leben. Und wir, die wir Christen sind, haben natürlich auch diesen Wunsch, Gottes Kraft in unserem Leben zu erfahren. Und das ist auch die Überschrift und der Titel von unserer Predigt heute. Vielleicht können wir den Beamer aktivieren. Gottes Kraft erfahren. Und ich weiß nicht, wie dein Alltag ausschaut. Dein Sonntag, dein Montag, dein Dienstag und Mittwoch und Donnerstag und Freitag, vormittags, mittags, nachmittags oder abends. Aber vielleicht gehst du auch durch die Woche und durch den Tag und du erlebst dann Momente, wo du dich so fühlst. Ja, da geht es dir richtig schlecht und da kommt gerade die falsche Person an dir vorbei. Und die wird gleich ein Opfer für deine Stimmung. Und ja, sie merkt auch, dass dir nicht gut geht. Und vielleicht kommen ein paar verletzende Worte rein. Vielleicht wolltest du da gleich ein paar Rechnungen begleichen, so unterschwellig. Und da weißt du, da habe ich wahrscheinlich jemanden verletzt jetzt. Aber ich möchte natürlich kein Foto von den Männern zeigen. Es könnte auch die Frau sein. Ja. Wer weiß, ja, es kann, vielleicht gab es diesen kratzigen Moment in der Woche, wo die anderen dann gerade froh sind, dass sie den überlebt haben. Emotional jetzt. Und dann im Nachhinein sagst du, oh Mann, tut mir echt leid. Schon wieder passiert. Eigentlich wollte sie ja gar nicht. Kommt das manchmal so vor? Aber es muss nicht so die Worte sein, die wir sagen, die vielleicht verletzend sind oder die Gedanken, wo man vielleicht da sogar Hass in seinem Herzen gegenüber jemandem hat. Vielleicht ist es manchmal auch einfach der ganz normale Kühlschrank. Eigentlich weiß ich, dass ich satt bin und eigentlich weiß ich, dass ich keinen Hunger habe und eigentlich weiß ich, dass es wäre gar nicht gut, jetzt etwas zu essen, aber das Verlangen ist einfach da und irgendwie zieht es meinen Arm wie ein Magnet. Wer schaut da ganz genau, was da ist? Nein, also die Inhalte sollen hier keine Bedeutung haben. Ich habe einfach ein Foto genommen, das gerade über den Weg kam. Und deine Hand geht wie ein Magnet raus und dann merkst du später, oh Mann, ich wusste es ja. Aber jetzt ist halt schon wieder passiert. Das hat mir nicht gut getan. Aber es muss nicht der Kühlschrank sein. Vielleicht manchmal steht einfach etwas Leckeres herum in der Wohnung. Auf dem Tisch. Ja, vielleicht sind es gar nicht Kuchen. Vielleicht sind es vielleicht auch nur Naschereien. Ja? Auf dem Sofatisch im Wohnzimmer oder auf dem Betttisch neben dem Bett. Was immer es auch sein mag. Und ja, da geht die Hand einfach so fast unbewusst raus. Und bevor du es weißt, ist es schon im Magen gelandet. Und du weißt, ah, ich werde immer runder. Ich weiß, ich werde jetzt schlecht schlafen. Oh nein, schon wieder. Ja, aber vielleicht ist es nicht der Kuchen, vielleicht ist es nicht der Kühlschrank, vielleicht sind es nicht so die inneren Gedanken und Aggressionen oder Enttäuschungen. Vielleicht komme ich oft nach Hause und merke, oh Mann, ich wollte eigentlich gar nichts ausgeben, als ich heute in der Stadt unterwegs war. Warum bin ich jetzt wieder 50 Euro leichter geworden? Eigentlich wollte ich die 50 für was anderes verwenden, aber schon wieder rutscht mir das Geld aus der Hand. Ah, das ist natürlich ganz schön viel Geld hier. Wie viel Geld ist das übrigens? Fast 1000 Euro, oder? Ja, aber vielleicht ist es gar nicht das Geld. Manchmal gehen wir so durch die Woche und dann, wir haben ja unsere Sinnesorgane, unsere Augen, unsere Ohren und vielleicht ziehen wir da Dinge rein und wir merken, eigentlich tut mir das, was ich da höre, auch nicht gut. Ja, das bringt mich nicht wirklich in Nähe zu Gott, vielleicht eher weg von Gott. Ja, was ziehe ich mir da rein? Aber es muss nicht die Ohren sein, vielleicht ist manchmal einfach auch das Internet. Internet ist an sich nichts Schlechtes. Aber wir wissen halt, dass da alles Mögliche angeboten wird und man ist so schnell irgendwo drinnen. Auch die guten Sachen, da kann man sich Stunden, jahrelang und eigentlich würde ich sagen jahrhundertelang damit beschäftigen und das Internet doch immer nicht ausgeschöpft haben. Aber es ging halt auf Kosten von anderen Dingen, die ich vielleicht hätte machen wollen. Vielleicht hätte ich lieber da eine halbe Stunde mit Gott verbracht, als eine halbe im Internet, auch wenn es für einen guten Zweck war. Aber wir wissen ja auch, es gibt Dinge im Internet, die können wir auch gefangen machen und fesseln und wir spüren, da kommen wir nicht richtig los. Vielleicht haben wir da die Erfahrungen. Ich denke, wir finden uns da irgendwo wieder. Jeder von uns, der eine vielleicht in dem einen Bereich, der andere in dem anderen. Vielleicht sagst du, na, Internet ist es nicht, aber das mit Computerspielen, das zieht mich wirklich wie ein Magnet. Ja, wenn ich da einfach meinen Computer einschalte, bin ich schon wieder bei meinem PC-Spiel dabei. Vielleicht mache ich mir LAN-Spiele über Internet gegenüber anderen Gegnern, die irgendwo in der Welt überall platziert sind. Aber vielleicht sagst du, nein, das sind nicht Internetspiele, das ist Fernseher vielleicht. Ich wollte eigentlich nur die Nachrichten anschauen und dann stelle ich fest, dann um 23 Uhr, es wurden doch zwei Filme auch noch danach. Eigentlich wollte ich den Abend mit Gebet abschließen, aber dann um 11 Uhr nach dem zweiten Film hatte ich überhaupt keine Lust zu beten mehr. Bin ich einfach frustriert ins Bett gegangen und dachte, okay, hoffentlich wird es morgen anders. Finden wir uns wieder ein bisschen? Zumindest rede ich aus eigener Erfahrung. Es können auch andere Bereiche sein. Ich kenne euch alle nicht, wie der Alltag genau ausschaut. Fragezeichen soll das sein. Also das heißt, vielleicht gibt es andere Bereiche in deinem Leben, Situationen, die für dich eine Versuchung sind. Darüber möchten wir heute nachdenken. Und wo du möchtest Nein sagen können. Schon mal erlebt, dass da Dinge in den Weg kommen und im Nachhinein stellst du fest, eigentlich wollte ich Nein sagen, aber es kam ein total blödes Ja raus und ich habe es dann wirklich bereut und eingesehen, das hat mir nicht gut getan. Aber es passiert vielleicht wieder und wieder. Gibt es Situationen in deinem Leben, wo du das Gefühl hast, da würde ich so gerne Nein sagen, aber manchmal merke ich, ich habe einfach die Kraft nicht. Hab einfach nicht die Kraft. Wir möchten heute Gottes Geheimrezept finden. Jetzt weiß ich, es gibt einen, der wird dich jetzt, ab jetzt, mit allen möglichen Dingen versuchen zu beschäftigen, deine Gedanken. Vielleicht kommt etwas aus dem Büro vom Dienstag auf, vielleicht kommt eine Aussage vom Chef vom Donnerstag auf, vielleicht kommt eine Situation vom Mittwoch auf und deine Gedanken sind woanders, weil er möchte auf keinen Fall, dass du dieses Geheimrezept heute mitbekommst. So, falls deine Gedanken mal abschweifen sollten, sage, nein, ich möchte dieses Geheimrezept heute bis zum Ende kennenlernen. Jemand möchte, dass du es nicht mitbekommst. Das Geheimrezept heute, und ihr bekommt dann auch noch ein kleines Blättchen am Schluss, da ist alles Wichtige zusammengefasst. Das kann man dann mit nach Hause nehmen. So, ihr könnt euch jetzt ganz fokussieren. Ihr werdet keine Inhalte verlieren. Es steht alles auf dem Blatt, das ich dann am Ende der Predigt austeilen möchte oder werde. Wir möchten heute entdecken, wie kann ich Gottes Kraft anzapfen, in Anspruch nehmen, auf eine erfolgreiche Art und Weise für Situationen, wo ich gerne Nein sagen möchte, aber feststelle, dass ich viel zu oft Ja sage und im Nachhinein bereue oder weiß, dass es mir nicht gut getan hat. Drei Schritte möchten wir entdecken und der letzte Schritt ist dann der ganz entscheidende. Drei Schritte. Was könnte der erste Schritt sein, um Gottes Kraft in Versuchungen anzapfen zu können, in Anspruch zu nehmen? Was könnte das erste sein? Wo finden die ersten Augenblicke der Entscheidungsfindung und wie das sich weiterentwickelt mit der Situation, ob ich dann Ja dazu sage oder Nein dazu sage, wo findet das alles in meinem Körper statt? Wo? In meinem Kopf. Und wo in meinem Kopf ganz genau? In meinen Gedanken, das heißt in meinem Frontallappen, das ist hier vorne, das ist das Entscheidungszentrum des Körpers, auch das logische Zentrum. Hier werden die Entscheidungen getroffen und hier spielen sich die ersten Augenblicke ab. Und alles, was folgt, hängt davon ab, wie ich damit umgehe am Anfang. Es geht um meinen Willen. Und den muss ich in die eine oder andere Richtung positionieren und das entscheidet dann, wie sich das alles entwickelt, ob ich zum Schluss dann wieder schwach werde und zur Versuchung Ja sage oder ob ich zur Versuchung Nein sage. Vielleicht kann man das so zusammenfassen. Der erste Schritt ist, erfülle die Bedingung. Oh, das klingt jetzt ein bisschen streng und anspruchsvoll. Keine Sorge, das ist ganz einfach. Was heißt Bedingung? Erfülle die Bedingung. Du kennst jetzt, dass du in einer Situation bist, die für dich oft eine Versuchung gewesen ist und du möchtest dieses Mal Nein zur Versuchung sagen. Das ist dein Wunsch. Wie fängt es jetzt an? Das Entscheidende ist, dass wir in unseren Gedanken am Anfang, wo wir spüren, jetzt stehe ich vor einer Wahl, jetzt höre ich zwei Angebote in meinen Ohren, zwei Angebote kommen auf mich heran, tu das, anders sagt, tu es eh nicht. Was muss ich machen? Es geht um meinen Willen jetzt. Um meinen Willen. Der findet hier vorne statt. Was ist entscheidend, dass ich jetzt mache? Damit die richtigen Weichen gestellt werden. Es ist ganz wichtig, dass ich jetzt Ja zu Gottes Wille sage. Dass ich mein Wille anschließe an Gottes Wille. Also wenn Gott sagt, zum Beispiel, du weißt, es tut dir nicht gut, die Computerspiele zu spielen, es lenkt dich ab und fesselt dich und jetzt bin ich wieder dran, dann sage ich, ja, okay, ich möchte Gottes Wille auch für mich annehmen und seine Sichtweise zustimmen. Es geht hier um Zustimmung. Wir sind freie Wesen und es geht ihm darum, welche Richtung möchte ich zustimmen jetzt. Vielleicht müsste ich noch hinzufügen, es gibt dann natürlich manche Versuchungen, da können wir vielleicht schon in einem Suchtverhalten hineingerutscht sein, das uns ganz einvernommen hat. Dann braucht man zusätzliche Unterstützung, um das zu bewältigen. Wir reden jetzt nicht über Suchtbewältigung heute, sondern um das, was für uns allgemeine Versuchung ist. Weil bei Suchtbewältigung braucht man noch vielleicht zusätzliche Hilfsmittel, um das zu bewältigen und zu überwinden. Aber für die alltäglichen Versuchungen, wo ich vor Entscheidung stehe, Ja zu Gottes Wille. Das findet in Sekunden statt. Angenommen, ja, das ist nur ein Beispiel, es könnte genauso gut ein anderes sein. Jedes Mal, wenn ich im Wohnzimmer vorbeigehe und da liegen halt die Solettis und was anderes und ich weiß, ich möchte heute das nicht nehmen, wenn ich vorbeigehe. Und jetzt komme ich wieder im Wohnzimmer und gehe vorbei. Jetzt habe ich die Stefanie Wahl. Soll ich meine Hand ausstrecken oder nicht? Was wäre Gottes Wille in der Situation? Was weiß Gott, das am besten ist für meinen Körper? Ich habe mein Mittagessen gehabt, ich plane mein Abendessen und ich weiß, dass Zwischenmahlzeiten wirklich ganz destruktiv sind. Zwischenmahlzeiten sind eine der destruktivsten Verhaltensweisen und wir machen uns zu im Kopf. Der ganze Körper kommt durcheinander in der Verdauung und wir sind in einem ungesunden Zustand. Jetzt weiß ich, es würde mir nicht gut tun, da jetzt da rauszugreifen und zu essen. Gottes Wille ist, dass ich jetzt mich enthalte. Ich schließe mich seiner Sichtweise und sage, okay, Herr Jesus, ich möchte tatsächlich nicht essen. Du musst den Wunsch für dich jetzt mal formulieren und sagen, festhalten, ich möchte jetzt nicht. Ich sage Ja zu Gottes Wille. Das findet hier statt. Alles beginnt hier. Deine Hand wird nie etwas tun, was dein Gehirn nicht befohlen hat. Ist das ein leichter Schritt? Oder ist es fast der schwierigste? Wenn ich hier nicht Ja sage zu Gottes Wille und zugleich Nein zur Sünde, sondern umgekehrt Ja sage zur Sünde, das heißt eigentlich zu meinen Gefühlen und was meine Triebe oder meine Wünsche jetzt gerade sind und sage jetzt Ja dazu, wie viel Kraft kann ich mir da erwarten in der weiteren Folge? Nur wenn ich jetzt bereit bin, Gottes Wille anzuschließen und sage, nein, ich nehme Abstand von der Versuchung jetzt, ich möchte nicht Satans Sichtweise für mich umsetzen, nur dann hat Gott die Möglichkeit, in den weiteren Schritten einzugreifen. Gott zwingt sich niemals auf. Nur wenn ich Ja sage, ich möchte mich meinem Willen anschließen, hat er grünes Licht zu handeln. Aber auch hier brauchen wir Gottes Hilfe. Wir kommen noch gleich dazu. Man könnte es ein bisschen so vergleichen. Das ist wie eine Ampel. Wenn ich jetzt Ja zu Gott sage, dann bekommt er grünes Licht. Und Nein zu dem Versuchungsangebot sage, dann bekommt der Teufel rotes Licht. Jetzt kann Gott handeln und der Feind ist blockiert. Zumindest eingeschränkt. Wenn ich mich umgekehrt entscheide und sage, naja, ein Soletti ist ja auch nicht die Welt. Aber nur zur Erinnerung, wegen einer Soletti muss der ganze Magen aufhalten und warten, bis der Soletti so weit verdauft ist, bis das Mittagessen. Übrigens darf ich da ein kurzes Beispiel hineinbringen, weil ich glaube, Zwischenmahlzeiten ist einer der größten Übel unserer Zeit. Das macht uns kaputt. Man hat ein Experiment gemacht, wo man gefrühstückt hat um 7 Uhr, dann kam die Jause um 9.30 Uhr, dann kam das Mittagessen um 12.30 Uhr, dann kam der Nachmittagsjause um 14 bis 15 Uhr, dann kam das Abendessen um 18 Uhr und dann kam das Naschen vor dem Fernseher um 20 Uhr. Wie viel Prozent von meinem Frühstück war noch im Magen um 22 Uhr? Wenn ich keine Zwischenmahlzeiten habe, ist das Frühstück aus dem Magen nach 4 Stunden. Und das Mittagessen kann kommen und das Magen ist vorbereitet für das Mittagessen. Wenn ich jetzt aber alle 2 Stunden was esse, dann kann der Verdauungszyklus von der vorherigen Mahlzeit nicht zu Ende gebracht werden. Es muss das, was schon vorverdaut ist von der vorherigen Mahlzeit, warten, bis das, was neu dazukommt, so weit ist, wie das Essen war, als das neu dazugekommen ist. Das Frühstück muss jetzt also auf das Soletti warten, bis die Soletti so weit sind, wie das Frühstück war um 9 Uhr. Aber dann wartet das Frühstück auf das Soletti, aber dann ist schon 12 Uhr, jetzt kommt das Mittagessen, jetzt muss Frühstück und Soletti und darauf warten, bis das Mittagessen so weit ist, wie Frühstück und Soletti waren. Jetzt kommt die Nachmittagspause um 14 Uhr, jetzt muss Frühstück, Soletti und Mittagessen warten, bis die Nachmittagsjause so weit ist, wie die vorigen 3 schon bis damals waren. Und so geht das den ganzen Tag durch und muss alles dann bis zu Naschen am Abend beim Fernsehen warten. Da haben sie herausgefunden, statt 0% im Magen, dass das Frühstück sein würde um 12 Uhr mittags schon, war 60% vom Frühstück noch in Verdauung um 22 Uhr am Abend. Da entstehen Gärungssäuren und das lähmt den Frontallappen. Deswegen gehört moralische Entscheidungen und wie ich mit meinem Körper umgehe, sind untrennbar verbunden. Die körperliche Gesundheit und die mentale Gesundheit kann man nicht auseinandernehmen. Sie haben eine enorme Wirkung aufeinander. Und das schwächt uns sehr mental und auch in Versuchungen, wenn unser Körper geschwächt ist. Das ist ein kleiner Nebenausflug, jetzt war eigentlich nicht geplant, aber das hat vielleicht dazu gepasst, um dieses Beispiel zu veranschaulichen. Also jetzt gehe ich vorbei und sehe meine Toilette wieder. Naja, einmal ist kein Mal. Wie viele Chancen werde ich jetzt haben, wenn ich es so beginne zu argumentieren in meinem Kopf? Weil dann sage ich eigentlich, dann sage ich nur halb ja zu Gottes Wille. Halbherzig. Dann wird es nicht funktionieren. Okay, also wir sagen ja zu Gottes Wille. Wir wissen, dass es nicht gut für mich ist. Und dann gebe ich Gott grünes Licht, mir zu helfen. Der Teufel bekommt rotes Licht und wird eingeschränkt in seinem Handeln. Es geht alles um diese mentale Entscheidung zu beginnen. Überleg dir, wenn du zurückblickst, jede Versuchung, sei es das beleidigende Wort, das du gesagt hast, sei es vielleicht dort, wo es um deinen, das, was du zu dir genommen hast, durch Speisen, was du mit deinen Augen gesehen hast, was du mit deinen Ohren gehört hast, was du mit deinem Körper getan hast, jede Versuchung, die du erlebt hast, reflektiere darüber nach, dann wirst du drauf kommen, tatsächlich, es war immer mit einer Vorentscheidung verbunden, irgendwo. Das war die erste Weichenstellung. Aber auch hier kann uns Gott helfen. Hier geht es um das Wollen. Möchte ich überhaupt, dass Gott mir jetzt hilft? Und da gibt es eine interessante Verheißung, die wir gleich sehen werden. Habt ihr gewusst, dass in der Forschung im Moment 2015 die interessantesten Dinge über den Frontallappen und Willensbeschlüsse gemacht werden? Das ist hochinteressant. Vielleicht werde ich eine Predigt extra zu dem Thema haben. Roy Baumeister hat gerade jetzt vor ein paar Jahren das Buch Die Macht der Disziplin herausgegeben. Willpower heißt das Buch auf Englisch, also die Willenskraft. Und da hat man herausgefunden, dass die Willenskraft, die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen und Nein zu manchen Dingen zu sagen, extrem gekoppelt ist mit dem Zustand von deinem Körper und was du isst. Hochinteressant. Eigentlich wissen wir das schon seit 150 Jahren durch eine andere Quelle. Aber jetzt kommt die Wissenschaft so weit und sagt, es ist genauso. Faszinierend. Also das Buch kann ich nur empfehlen. Wer das möchte, kann es schon, jetzt schon bestellen. Er ist natürlich ein Atheist, der glaubt an die Evolution. Okay, das blenden wir ein bisschen aus. Aber das, was wir herausgefunden haben über den Entscheidungsprozess und die Interaktion mit dem, was ich esse, ist hochinteressant. Hochinteressant. Ja, dann das war Schritt 1. Bin ich bereit, der Sichtweite Gottes zuzustimmen und dass sein Wille geschieht? Ja oder nein? Aber jetzt erkennen wir, das ist der Punkt, wo wir manchmal gar nicht so richtig den Wunsch haben. Jetzt ist der zweite Schritt. Finde eine Verheißung, weil wir brauchen Gottes Kraft. Wir brauchen Gottes Kraft. Ohne Gottes Kraft wird es nicht gehen. Verheißungen sind wie Vulkane. Ich hätte vielleicht auch ein Dynamit zeigen können, aber ich denke, der Vulkan ist noch kräftiger als Dynamit. Also es hat Kraft. Ja. Ein Vulkan, das vermittelt wirklich Naturgewalten, Kräfte. Und Verheißungen sind wie Vulkane, was jetzt die Kraftintensität betrifft. Ja, das ist der Vergleich, den ich da machen möchte. Und was ist der Sinn von diesen Verheißungen? Da möchten wir jetzt drei Texte in der Schrift lesen und sehen, welche Rolle Verheißungen uns geben können. Also lesen wir jetzt hier den ersten in 2. Korinther 7 und Vers 1. Ich lade euch ein, diesen Text mit mir aufzuschlagen. Ich habe den Text jetzt nicht auf der Leinwand. Wir müssen es aus der Bibel lesen. 2. Korinther 7 und Vers 1. Da lesen wir, jetzt war ich im 1. Korinther, das war falsch, 2. Korinther 7 und Vers 1. Das ist ein genialer Text, den müssen wir auf der Zunge zergehen lassen. Was steht da? Weil wir nun solche Verheißungen haben, meine Lieben, so lasst uns von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes uns reinigen und der Heiligung vollenden in der Furcht Gottes. Das bedeutet, im Vertrauen auf Gott wachsen und in den Versuchungen immer mehr erleben, wie Gott uns die Kraft der Überwindung schenkt. Ist das Gleiche, was gesagt wird. Aufgrund was? Weil wir nun Verheißungen haben. Verheißungen sind hier ganz, ganz entscheidend. Ein zweiter Text drückt das auch aus, in 2. Petrus Kapitel 1, der Verse 3 bis 4. 2. Petrus 1, der Verse 3 bis 4. Zweiter Petrus 1, 3 bis 4, da steht, alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine heilige, seine göttliche Kraft geschenkt durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Welches Wort kommt zweimal vor hier in diesem Vers? Kraft. Zuerst die göttliche Kraft und dann seine Herrlichkeit und Kraft. Und eben, und durch die Verheißungen und durch diese Kraft, Vers 4, durch sie sind uns die teuren und allergrößten Verheißungen geschenkt, damit ihr dadurch Anteil bekommt an der göttlichen Natur, die ihr entronnen seid der verderblichen Begierde in der Welt. Anteil bekommt die göttliche Natur, das heißt wachsen und zu entdecken, wie ich immer mehr in dem einen Bereich meine Versuchung oder dem anderen überwinden lernen kann. Gott hat uns seine Kraft versprochen. Das sagt Petrus hier zweimal, ausdrücklich. Das heißt, Gott bietet Hilfe ganz definitiv an. Vielleicht Römer 1 und Vers 16 auch. Das ist ein bekannter Text. Da kommt es auch zum Ausdruck. Römer 1 und Vers 16. Da steht es, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist ein Schwächling Gottes. Aber manchmal gehen wir mit Situationen um, als ob es so stehen würde. Gott ist viel zu schwach, da kann er nicht helfen. Ich bin halt ein Sünder und er liebt uns alle und er nimmt mich an, wie ich bin. Und es bleibt so, bis Jesus wiederkommt. Aber Jesus hat einen viel besseren Plan. Er möchte uns helfen zu lernen, dass wir durch seine Kraft immer siegreicher werden können. Weil Siegen bedeutet frei werden. Und frei werden bedeutet erfüllter und glücklicher sein. Und dort möchte Jesus uns hinführen. Ich denke, wir haben vielleicht viele, viele Siege verpasst, weil wir dachten, Gott schafft es nicht. Gott hat ganz viel im Vorrat für uns. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, steht da, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. So Verheißungen spielen hier eine ganz entscheidende Rolle, wie wir mit den Situationen umgehen. Das war der zweite Schritt, Verheißungen in Anspruch nehmen. Wir machen jetzt ein bisschen die Theorie und dann beim Gebet jetzt kommen wir immer mehr in die Praxis hinein. Ich werde dann Beispiele dann bringen. Okay, machen wir einige Beispiele von drei Verheißungen. Drei Verheißungen. Das sind allgemeine Verheißungen, die man immer anwenden kann, egal in welcher Versuche man gerade steht. Philipper 2 und Vers 13. Da steht, denn Gott ist es, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen. Das ist, wenn die Bibel allein nur diesen Vers hätte, wäre das gewaltig. Da steckt so viel drinnen. Gott ist kein hilfloser Gott. Er schenkt uns das Wollen vollbringen. Vielleicht noch ein zweiter Text im gleichen Buch, auch Vers 13, aber jetzt Kapitel 4. Das ist vielleicht eine Steigerung hier ein bisschen von dem, was wir jetzt vorher gelesen haben. Das ist ein kurzer Text, aber der ist ganz gewaltig. Da steht, ich vermag eigentlich gar nichts. So steht es nicht. Aber manchmal leben wir, als ob es so stehen würde. Aber Gott sagt durch Paulus, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, also Kraft gibt. Vielleicht noch eine dritte. Die ist wirklich, die Verheißung ist echt genial. Ich sagte, wenn man die in der Versuchung, in Erinnerung ruft, dann ist es eine enorme Hilfe. 1. Korinther, Kapitel 10 und Vers 13. Die Texte stehen auch auf dem Blatt, das wir dann bekommen am Ende der Predigt. Aber das ist ein Hammer, Hammerverheißung, wirklich. Bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen, aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Ist das eine gute Nachricht? Eigentlich müssten wir alle Amen sagen jetzt. Das ist ja wirklich eine unglaubliche Verheißung. Das heißt, Gott hat genug Kraft für dich und mich, für jede Situation, die uns begegnen. Das steht also hier. Er wird also nie eine Situation zulassen in deinem und meinem Leben, die mit seiner Hilfe nicht bewältigbar ist. Das finde ich wunderbar. Gott wird uns nicht überfordern. So, diese drei Verheißungen sind ganz, ganz genial. Eigentlich, wenn man diese drei kennt, dann hat man die mächtigsten Verheißungen, die es in der Bibel gibt. Jetzt kann man natürlich auch andere Verheißungen herausfinden, die vielleicht spezifischer sind auf der Versuchung, die wir gerade vielleicht erleben, und für sich festhalten. Was wäre jetzt ganz hilfreich bei diesen Verheißungen? Die Versuchung kommt auf dich zu. Wie viel Zeit hast du zum Überlegen? Schaut es manchmal so aus, da muss man nach Hause gehen jetzt. Da muss man jetzt ein paar Stunden überlegen. Da werde ich gründlich noch in der Bibel nachforschen, was es da vielleicht eine Verheißung gibt. Und dann in 3 Stunden, dann komme ich mit der Antwort. Läuft es so ab? Oder geht es so zacki zacki und dann, bevor du weißt, was ist denn jetzt passiert? Was heißt das? Es gibt keine Zeit, Bibel aufzuschlagen. Was ist entscheidend? Oder was ist hilfreich? Da meldet sich jemand sogar, naja. Ja, diese drei Verse auswendig im Gedächtnis zu haben, ist eine wahnsinnige Hilfe. Der Heilige Geist wird in dem Moment drinnen. Hallo Gerhard, du weißt, da gibt es einen Text. Möchtest du meine Hilfe in Anspruch nehmen? Was sagt der Text noch einmal? Und dann kommt er durch und das gibt uns die Kraft, und die Situation zu bewältigen. Wir erinnern uns, dass Jesus in der Wüste versucht worden ist. 3-mal. Was war ihm seine Antwort? Was ist deine Antwort? Warte ein bisschen. In 3 Stunden, nachdem ich die Bibel durchforscht habe, werde ich vielleicht eine Verheißung gefunden haben. Hat Jesus so gemacht? Er hat gleich sofort gesagt, auf die Versuchung hin, es steht geschrieben. Und dann hat er einen Vers aus der Bibel zitiert und da ist der Satan 3-mal ausgewichen, nachdem er die Zitate gebracht hat. Das heißt, Jesus wusste, die Kraft, den Bibeltext bringen kann in eine Versuchung. Selbst der Feind, der Teufel, muss weichen. Das ist die gute Nachricht. Okay. Der dritte Schritt ist dann, das ABC zu beten. Wie schaut das aus jetzt? ABC sind jetzt 3 Schritte, die ich jetzt drei Gedankenbereiche, die wir im Gebet dann berücksichtigen möchten. Wofür könnte das A stehen? Wofür könnte das A stehen? Was meint ihr? ABC. Was könnte das A sein? A bedeutet alles bitten. Jesus hat versprochen, was ihr bittet, werde ich euch leider nicht geben können. Hat er das so gesagt? Nein. Was hat er gesagt? Lesen wir hier Matthäus 7 und Vers 7. Diese drei Texte zeigen uns, wie Gott uns einladen möchte, mit unserer Bitte zu ihm zu kommen. Ja, ich möchte verstärkt bleiben in der Versuchung. Ja, ich möchte Nein zur Sünde sagen und Ja zu Gott. Das wäre eine Bitte. Matthäus 7 und Vers 7. Was lesen wir dort? Da steht, bittet, so wird euch gegeben. Vielleicht reicht es mit dem. Vers 8, denn wer da bittet, der empfängt. Wir bitten jetzt ja nicht um den neuen Lamborghini. Wir bitten jetzt nicht um ein vierstöckiges Familienhaus mit Swimmingpool und Spa und großem Garten und was weiß ich noch. Wir bitten ja nicht darum, dass ich einen fetten Monatsgehalt von 20.000 Euro im Monat habe. Darum bitten wir nicht. Worum bitten wir eigentlich jetzt? Wir bitten darum, in der Versuchung stark zu bleiben. Ist das eine Bitte, die im Interesse Gottes ist und für mein Bestes? Ein großes Haus würde vielleicht nicht so gut sein für mich. Einen fetten Lamborghini würde vielleicht nicht so gut sein für mich. Einen fetten Monatsgehalt würde vielleicht nicht so gut sein für mich. Das würde mich vielleicht alles ablenken von Gott und in eine Selbstsicherheit hineinrutschen lassen. Aber wenn ich eine Bitte habe, Herr Jesus, gib mir Kraft in der Versuchung, wird das mir gut tun? Natürlich, das ist ja schlechthin der Wille und Wunsch für Gott. Vielleicht lesen wir Johannes 14, dann vertieft er diesen Gedanken mit Bitten und bekommen. Johannes 14, 13 bis 14. Dann geht es eine Stufe weiter. Da lesen wir Johannes 14, 13 und 14. Und was ihr bittet werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. 14. Was ihr bitten, mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Jetzt kommt der Zusatzgedanke, in meinem Namen. Was heißt das jetzt? In seinem Namen zu bitten. Das ist das Gleiche wie nach seinem Willen zu bitten. Ich kann nicht zu Gott kommen, im Namen Jesu bitte ich darum, dass ich einen fetten Lamborghini habe. Das passt einfach nicht ganz gut zusammen. Aber wenn ich sage, im Namen Jesu komme ich, gib mir Kraft in die Versuchung, das passt ganz gut zusammen. Das heißt, im Namen des Vaters zu bitten, heißt im Sinne des Vaters zu bitten. Ja, zu Gottes Wille zu sagen, seine Sichtweise anzunehmen. Und dieser Gedanke wird in 1. Johannes 5 noch einmal ganz klar auf den Punkt gebracht. 1. Johannes 5, die Verse 14 und 15. Da lesen wir, und das ist die Zuversicht, die wir haben zu Gott. Wenn wir um etwas bitten, nach seinem Willen, was dann? Was steht da? Was steht jetzt da? So was? So? Was steht in eurer Bibel? So hört er uns. 15. Und wenn wir wissen, das ist ganz entscheidend, wenn wir die Überzeugung haben, dass er uns hört, daran müssen wir vertrauen, oder? Worum wir auch bitten, so hoffen wir oder wissen wir? Wissen wir, dass wir erhalten, was wir von ihm erbeten haben? Das ist eine Zuversicht hier, die Johannes ausdrückt, die wirklich einzigartig ist. Wenn etwas nach Gottes Willen ist, dann hat Gott versprochen, er wird es hören. Jetzt frage ich mich, wenn jemand jetzt krank ist und wir über Krankenheilung beten und andere Situationen, sind vielleicht Spezialfälle, ja? Dann müsste man das ein bisschen gesondert betrachten. Aber eines ist ganz sicher, dass ich eine Versuchung überwinde. Ist das Gottes Wille, ja oder nein? Das ist 100% Wille. Das ist vielleicht der größte Wille Gottes, dass wir im Kampf mit dem Bösen durch seine Kraft überwinden können. Das ist sein Wille schlechthin. Ich glaube, es gibt keinen anderen Willen, der so stark ist bei ihm wie das. Weil da geht es um diese Auseinandersetzung zwischen Gut und Böse. Und da möchte er immer uns die Kraft schenken, die wir brauchen. Das bedeutet, was Johannes hier sagt, ist, es ist der Wille Gottes, dass wir stark bleiben für Versuchung. Gott hat versprochen, uns zu helfen. Er sagt zweimal wissen und nicht hoffen. Das ist ein großer Unterschied. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, und bei Versuchungen wird Gott immer hören, weil es seinen Willen entspricht, worum wir auch bitten, das heißt, wenn wir ihn einladen, uns zu helfen, und wenn wir ihn einladen, vollen Herzens zu helfen, dann wissen wir, dass wir erhalten, was wir erbeten haben. Das heißt, dass ich jetzt stark bleibe in der Versuchung. Das ist ein mächtiger Text. Auch den kann man auswendig lernen. Da ist Sprengstoff drin. Wir gehen viel zu viel durch das Leben, ohne die Kraftquelle Gottes wahrgenommen zu haben. Er hat viel für uns bereit. Das ist das A. Also wir dürfen mit allen Bitten zu ihm kommen, und wenn es in seinem Willen ist, und in jeder Versuchung ist es immer sein Wille, dass wir es so tun, wie er möchte, also zu überwinden. Was könnte das Nächste sein? Bewusst glauben. Glaube ich jetzt, dass Jesus mir tatsächlich helfen kann? Oder habe ich jetzt Ausreden? Naja, bin halt so. Einmal ist kein Mal. Und dann fangen die Vorwände an. Oder glaube ich fest, dass Jesus mir tatsächlich helfen kann? Lest mir dort zwei Texte, Markus 11, 24. Markus 11, 24. Es bringt das jetzt also einen Schritt weiter, wie Johannes uns das vorher gezeigt hat. Also alles, was ihr bittet in eurem Gebet, natürlich, wenn es nach seinem Willen ist, glaubt nur, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Glaube ich wirklich daran, dass Jesus mir jetzt Kraft geben kann, nicht die Soletti zu nehmen und zu essen? Oder bin halt ein Mensch und so bleibt es halt, bis Jesus kommt? Welche Sichtweise wähle ich? Er sagt, wenn ich glaube, dass Gott mir die Kraft schenken kann, dann wird er mir die Kraft auch schenken. Den zweiten Text, Johannes 11, Vers 40, ist auch interessant. Das ist in Verbindung mit der Auferstehung von Lazarus. Johannes 11 und Vers 40. Da lesen wir, das ist bevor der Lazarus auferweckt wird. Jesus spricht zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Das war in Bezug auf das Versprechen, dass er Lazarus auferwecken wird. Glaubst du an mein Versprechen oder nicht? Und wenn du glaubst, dann wirst du es bezeugen können. Also, wir wissen, dass wir mit Gott, wenn es um die Versuchung geht, wird es immer seinem Willen entsprechen und wir dürfen zu ihm kommen. Er hat versprochen, uns zu helfen. Dann sollten wir an diesen Verheißungen, dass er uns helfen wird, fest glauben. Und jetzt kommt etwas Interessantes. Und den Mut haben, zähe zu tun. Und was könnte zähe jetzt sein? Das ist vielleicht der schwierigste, aber zugleich der entscheidendste Schritt. Da werde ich ein paar praktische Beispiele dann geben, wie das von Anfang bis Ende dann alles abläuft. Was könnte jetzt zäh sein? Was könnte zäh bedeuten? Alles bitten, bewusst glauben. Zäh könnte für wen stehen? Christus, okay. Aber jetzt was in Bezug auf Christus? Was? Danken, okay. Wann danken? Im Voraus. Genau. Sehr gut. Aber das erfordert Glaube. Lesen wir vielleicht zwei Texte. Wir überspringen den im Alten Testament. Wir lesen einfach Johannes 11, 41. Das ist der nächste Vers, wo wir gerade waren. Johannes 11. Das ist sehr, sehr interessant. Da hoben sie den Stein weg. Jesus aber hob seine Augen auf und sprach: Ich danke dir, dass du mich erhören wirst. Vielleicht erhörst du mich. Steht das so dort? Dass du mich erhört hast. Aber wann kommt der Ruf nach Lazarus? Erst 2 Verse später. Lazarus, komm heraus. 44, und der Verstorbene kam heraus. Er dankt also Gott vor dem Wunder. Überlegt euch das. Er dankt Gott vor dem Wunder. Das ist in unserer Bewältigung von Versuchungen ganz entscheidend. Weil da drücke ich dann mein totales Verlassen und Glauben an die Verheißung Gottes aus. Wenn ich es schaffe, ihm vorauszudanken. Wir werden gleich sehen, wie das praktisch läuft. Okay, dann teile ich jetzt das Blatt aus. Jetzt möchte ich ein paar praktische Beispiele zeigen. Jetzt könnt ihr das Blatt bekommen, wo alles draufsteht. Hilft mir da ein bisschen. Also alle Bibeltexte, die wir hatten auf der Leinwand, sind hier an den richtigen Platz eingetragen. Jetzt möchte man nur das nochmal kurz wiederholen. Wir warten, bis alle fertig sind. Also dieses ABC-Gebet ist das, was hier zu Punkt 3 geht. Also wenn wir diese 3 Punkte nochmal durchmachen und wiederholen. Das erste ist, vielleicht ein Blatt für mich noch. Dankeschön. Das erste ist, erfülle die Bedingungen. Das heißt also, wenn ich merke, jetzt stehe ich in einer Versuchung, bin ich bereit, Ja zu Gottes Wille zu sagen und bin ich bereit, Nein zu Sünde, also Nein zu dieser Versuchung zu sagen. Das ist der Moment, wo diese Splitsekundenentscheidung getroffen wird. Da geht es um meinen Willen. In welche Richtung möchte ich meinen Willen jetzt ausrichten? Wenn ich jetzt meinen Willen auf Gott ausrichte, sage, ja, Herr Jesus, ich möchte deinen Willen tun, ich möchte diesen Solette nicht essen, erinnere dich an eine Verheißung. Ja, und dann habe ich hier die 3 Verheißungen aufgelistet, die für jede Situation zutreffend sind. Zum Beispiel Philipper 2, er gibt mir das Wollen und Verbringen. Oder alles vermag ich, durch den, der mich mächtig macht. Philipper 4, Vers 13. Und binde das jetzt ein in das Gebet. Okay, machen wir eine praktische Übung. Machen wir das mit dem Soletti, damit wir das jetzt ein bisschen sehen, wie einfach das ist. Also, du kommst gerade rein ins Wohnzimmer. Du hast eigentlich schon gegessen vor 1,5 Stunden. Du bist satt. Du brauchst überhaupt kein Essen. Es geht nur um den Gusto. Und um den Reiz, den Mund zu beschäftigen, was Knackiges zu spüren und zu schmecken. Und du weißt eigentlich, wie das dir gut tut. Jetzt kommst du ins Wohnzimmer hinein, isst du die Solettis. Okay, ganz praktisch jetzt. Was mache ich jetzt? Was ist der erste Schritt? Nummer 1. Möchte ich jetzt die Situation aus meiner oder Gottes Perspektive betrachten? Ich möchte das Gottes Perspektive betrachten. Dann sagst du, okay, es gibt die Verheißung, er gibt mir das Wollen und Vollbringen. Und jetzt bete ich das ABC. Und das geht dann wie folgt. Herr Jesus, du hast gesagt, alles, was wir bitten in deinem Namen, das darf ich zu dir kommen und du wirst mich erhören. Du hast versprochen, du gibst mir das Wollen und Vollbringen. Ich bitte dich, dass du mir die Kraft jetzt gibst. Und ich glaube voll, dass du mir die Kraft geschenkt hast. Und ich danke dir jetzt, dass ich diese Solette nicht gegessen habe. Amen. Mehr braucht es nicht. Jetzt musst du aber in deinen Gedanken kurz ein paar Sekunden fokussiert bleiben. Du musst jetzt nicht die Hände falten. So. Es kann ja eine Situation sein, wo du im Büro bist, wo du das nicht kannst. Aber du musst in deinen Gedanken fokussiert bleiben, dass das, was du gerade gebetet hast, einsinkt. Das dauert vielleicht 5 Sekunden, bis du spürst, dass es einsinkt. Und dann wirst du merken, hab keine Lust auf Solettis. Und du gehst ganz locker vorbei. Aber du musst warten, bis du spürst, dass die Kraft Gottes wirkt. Schwierig ist es nicht. Anderes Beispiel vielleicht. Oh Mann, um 20.30 Uhr fängt der Film an. Ich habe schon die ersten 10 Teile der Serie gesehen und wollte jetzt den 11. Teil auch sehen, aber eigentlich habe ich mich immer geärgert nach den ersten 10 Teilen, dass es Zeitverschwendung war. Und in 2 Minuten geht es schon los. Wie mache ich die Situation? Wie bewältige ich sie? Herr Jesus, jetzt kommt der Film in 2 Minuten, die Serie 11, Teil 11, aber dieses Mal sage ich Ja zu deinem Willen und Nein zur Versuchung. Du hast versprochen, dass du mir das Wollen und Vollbringen schenkst, wenn ich darum bitte. Deshalb bitte ich jetzt, dass du mir die Kraft gibst, den Fernseher nicht einzuschalten. Und ich glaube, dass du mir diese Kraft schenken kannst. Und ich danke dir jetzt schon voraus, dass ich den Fernseher nicht eingeschaltet habe. Und jetzt bleibst du in den Gedanken fokussiert, bis du bewusst wirst, dass du das tatsächlich gebetet hast und bis du merkst, dass die Versuchung weggeht. Und wenn du wartest, wirst du merken, die Versuchung schwindet. Ist es nicht erstaunlich, wie einfach es ist? Es ist wirklich nicht schwieriger. Das ist meine eigene Erfahrung. Gleiche Situation. Einmal ja zu Gottes Wille gesagt, in diesem Sinne gebetet und ich durfte dann und ich merke dann, da bleibe ich stark und die Versuchung kommt nicht an mich heran. Oder ich sage, ich überwinde sie. Gleiche Situation. Das nächste Mal, naja, aber eigentlich möchte ich ja. Ich möchte eigentlich nicht wirklich ja sagen zu Gottes Wille im Moment. Ich bin halbherzig. Am Ende kommt dann raus, dass die Versuchung siegt. Entscheidend ist der Moment hier oben. Da ist das Zentrale, wo alles andere, was folgt, kommt oder nicht kommt. Und das ist in wenigen Sekunden. Vielleicht ein paar andere Beispiele aus dem Predigtdienst. Die sind vielleicht ein bisschen spektakulärer, aber ich erwähne sie auch und dann schließen wir dann ab. Da kam ein Mitglied zum Pastor und sagte, ich möchte gerne glauben, aber ich bin ein großer Zweifler. Pastor sagt zu ihm, haben Sie Freude am Zweifeln oder sind Sie ein ehrlicher Zweifler? Was ist der Unterschied? Freude am Zweifeln und ehrliche Zweifler ist ein Unterschied. Ehrliche Zweifler heißt, ich möchte wirklich herausfinden. Freude am Zweifeln heißt, es sind mir nur Vorwände, Entschuldigungen. Sind Sie ein ehrlicher Zweifler oder haben Sie Freude am Zweifeln? Wenn Sie ein ehrlicher Zweifler sind, kann Jesus Ihnen helfen, sagt der Pastor. Dann sagt dann der Christ oder der Zweifler, glauben Sie, fragt der Pastor, dass es einen lebendigen Gott gibt, der mich vom Zweifeln befreien kann? Entschuldigung, der Pastor fragt ihn, sorry. Glauben Sie, dass es einen lebendigen Gott gibt, der Sie vom Zweifeln befreien kann? Was sagt der Zweifler? Wenn es einen Gott gibt, bin ich bereit, aber ich weiß ja nicht, ob es ihn gibt. Das wäre eine Antwort eines Zweiflers. Dann sagt der Pastor, sind Sie bereit, ein Gebet zu sprechen? Und dann sprechen Sie das Gebet in diesem Sinne, und das läuft wie folgt. Großer Gott, der Pastor spricht es vor und der Zweifler spricht es mir nach, aber das Gebet war dann wie folgt. Großer Gott, ich bin ein ehrlicher Zweifler. Ich will Gewissheit haben. Ich kann nicht glauben. Herr Jesus, nimm du alle Zweifel jetzt weg. Du hast versprochen, das ist die Verheißung jetzt, wen den Sohn frei macht, den macht er frei. Man kann hier seine Verheißung ausfüllen. Ich glaube, das ist Schritt 2 jetzt, dass du es tun kannst. Und ich danke dir dafür, dass du mir von diesen Zweifeln befreit hast. Schenke mir einen kindlichen Glauben. Amen. Sie verabschieden sich. Am nächsten Tag kam der Mann wieder zurück und strahlte voller Freude in sein Gesicht und sagte, gestern Abend war die Wende in meinem Leben. Ich kann glauben ohne Probleme. Anderes Beispiel. Der Diabetiker, der ständig Süßigkeiten gegessen hat, das ist keine gute Idee, oder? Wenn man Diabetiker ist und ständig nascht, schlechte Mischung. Der Diabetiker kommt zum Pastor und sagt, Süßigkeiten, Herr Pastor, sind ein Gift für mich. Ich kann keine Süßigkeit sehen und liegen lassen. Aber der Blutzucker steigt und ich gehe zugrunde, wenn ich das weitermache. Dann schlagen sie die Verheißung auf in Johannes 8, wer den Sohn frei macht, den macht er wahrlich frei. Dann sagt hier der Pastor, sind Sie bereit, Gottes Wille zu tun? Das heißt, nicht zu naschen. Und sind Sie bereit, sich von dieser Sünde zu trennen? Wenn ja, dann gilt die Verheißung, wer den Sohn frei macht, den macht er wirklich frei. Der Diabetiker sagt, ich konnte bis jetzt keine einzige Süßigkeit liegen sehen. Ich muss es immer essen, wenn ich an eine vorbeigehe. Pastor sagt, traust du es Gott zu? dass er dir den Geschmack an Süßigkeiten wegnehmen kann. Der Diabetiker sagt, darüber habe ich eigentlich nie nachgedacht, aber ich traue es Gott zu. Der Prediger sagt, lasst uns zusammen beten. Jetzt beten sie das Gebet. Pastor spricht vor, der andere spricht nach. Großer Gott, ich bin Diabetiker. Süßigkeiten sind die größte Versuchung für mich. Ich kann mich nicht beherrschen. Jetzt bitte ich dich, nimm mir den Geschmack an Süßigkeiten weg. Du hast versprochen, Verheißung und mit der Bitte verbunden, du hast versprochen, wenn ein Sohn frei macht, macht er recht frei. Ich glaube, bewusst glauben, dass du mich frei machen kannst von dieser Macht der Süßigkeiten. Und ich danke dir jetzt schon dafür, C, dass du mich frei gemacht hast. Amen. Der Diabetiker sagte, jetzt bin ich neugierig, was passiert. Eine Woche später, ich sehe die Süßigkeiten und ich kann sie einfach stehen lassen. Ich habe keine Notwendigkeit mehr, sie zu mir zu nehmen. Liebe Freunde, dieses Gebet ist das wichtigste Geheimrezept für uns, für unser Leben. Und es gibt einen, der möchte, dass du das niemals erfährst. Das ist das Geheimrezept, wie wir stark bleiben in den Bereichen, die uns zu schaffen machen, die Versuchungen sind. Da haben wir eine andere Person, der hatte Hader gegen seine Eltern über Jahrzehnte lang gehabt. Er kam dann zum Prediger und sagte, Mann, ich habe ständige Angst, seelische Angst. Dann fragt der Pastor, welches Verhältnis hast du zu deinen Eltern gehabt? Er sagte, ein sehr schlechtes Verhältnis. Fragt der Prediger, sind sie gläubig aufgewachsen? Er sagt, ja, beide meine Eltern waren in der Gemeinde. Und wenn die Schwester etwas getan hat, dann habe immer ich die Schläge bekommen. Du glaubst es nicht, wie meine Eltern mich behandelt haben. Ich weiß genau, wo meine Angst herkommt. Die Mutter hat immer gesagt, wenn du nicht brav bist, dann sperre ich dich in einen dunklen Keller ein. Aber dieses Wissen hat mich dies hat mich lange verfolgt. Dann fragt der Prediger, hast du es deiner Mutter oder Vater vergeben können bis jetzt? Er sagt, nein. Pastor sagt, dann bist du unversöhnt. Sagt dann der Bruder, aber wenn du meine Eltern kennen würdest, ich habe wirklich keine Kraft, sie zur Vergebung oder um Vergebung zu bitten. Dann haben sie eine Verheißung gelesen in der Bibel, Jesaja 55 und Vers 10, vielleicht schlagen wir den kurz auf. Jesaja 55 und Vers 10. So wie der Regen Schnee vom Himmel fällt, Vers 11, so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Also eine Verheißung, dass Gottes Wort Kraft hat. Jetzt sagt der Bruder, nein, da mache ich nicht mit. Du glaubst nicht, wie meine Eltern mich behandelt haben. Prediger sagt, glaubst du, dass Gott dir Frieden schenken kann? Wenn der Sohn frei macht, glaubst du, dass Jesus dich von dieser Angst befreien kann? Bruder sagt, ja. Das sagt der Pastor und sie beten dann zusammen. Herr Jesus, vergib uns von allen Sünden. Danke, dass du alles vergeben hast. Schenke mir Vergebungskraft und schenke mir Gottes Liebe. Das ist die Bitte. Dann, ich danke dir, dass du es für mich machen kannst und ich danke dir, dass du mich erhört hast. Nach dem Gebet bricht der Bruder in Freudentränen aus und sagt, ich bin frei von der Angst zum ersten Mal in meinem Leben. Es fängt etwas Neues an. Das waren ein paar praktische Beispiele und ich merke, dass die Zeit uns davonläuft. Aber vielleicht war das ausreichend, damit ihr ein bisschen eine Idee bekommt, wie einfach das Rezept ist. Mit Jesus, zu Jesus kommen mit unseren Bitten. Diese Bitten, die Verheißungen in Anspruch nehmen, bewusst an diese Verheißungen glauben und Christus im Voraus danken. Wenn wir zuvor Ja zu Gottes Wille gesagt haben, schenkt Gott die Kraft. Aber wenn wir nicht einmal den Wunsch haben, Ja zu Gottes Wille zu sagen, dann können wir sagen, schenk mir das Wollen, dass ich jetzt überhaupt bereit bin, ja zu deinem Willen zu sagen. Also selbst da hilft uns Gott. Nicht nur das Vollbringen, sondern auch das Wollen. Vielleicht ist das, was wir heute gebracht haben, eine Hilfe für dein Leben. Vielleicht hast du Impulse bekommen, wie du in Zukunft anders mit Situationen umgehen möchtest. Und experimentiere selber. Und wenn du genau nach dem Schema gehst, wirst du merken, es funktioniert. Gott segne dich dabei. Amen.